finde das schon sehr bewegend, dass wir hier zusammen feiern können, als zwei Gemeinden zusammenkommen können, die so nah beieinander sind von ihrem Standort her und über die Jahre so eine gute gegenseitige Unterstützung pflegen und auch persönliche Kontakte sind einfach hier ganz viele da und uns verbindet so viel miteinander. Jesus verbindet uns zentral, das ist das Allerwichtigste, aber es verbindet uns eben auch die Pfadfinderarbeit und viele persönliche Begegnungen und ja, auch der Stadtteil letztendlich verbindet uns, indem wir zusammen Gemeindebau wahrnehmen und den wir auch zusammen segnen wollen. Und ich finde das nicht selbstverständlich, ich finde das ganz großartig, dass es das so möglich ist. Soweit. Also, wir sind in einer Reihe zurzeit und zwar beschäftigen wir uns mit Grundelementen des Glaubens und der Gemeinde. Und ich habe die Reihe ein wenig umgestellt und hoffe, dass alle damit klarkommen. Es war zuerst ein wenig mehr bezogen auf viele praktische Angelegenheiten und ich bin jetzt etwas stärker ins Inhaltliche gegangen und möchte die ganze Reihe ein wenig umwandeln, in den Epheserbrief zu gehen. Und der Epheserbrief, der behandelt ganz stark die Perspektive von Gott aus, was es eigentlich alles soll und auf sich hat, was Christus für uns getan hat, wer Jesus ist, wie er seine Gemeinde sieht, wie er dich sieht, wie er mich sieht. Und von Gott her, das alles zu sehen, ist, glaube ich, für uns hilfreicher und wichtiger, erst einmal an die Wurzeln zu gehen, bevor wir dann viele praktische Dinge besprechen und klären. Wir hatten angefangen mit was relativ Praktischem, was die ersten Christen so gemacht haben. Die haben Gemeinschaft gepflegt, die Apostellehre beachtet, sich getroffen zum Essen und so weiter. Dann haben wir über den Sabbat gesprochen, den Ruhetag, auch etwas ziemlich Praktisches. Dann wurde es aber schon etwas tiefer und wir haben das Gebet um Erkenntnis der Herrlichkeit Jesu angeschaut, was Paulus gebetet hat in Epheser 1. Und jetzt kommen wir zu einem neuen Abschnitt des Epheserbriefs in Epheser 2, Vers 1 bis 10. Und darin steht etwas wieder einmal ganz Gewaltiges und für mich richtig Überwältigendes. Es ging mir letzten Sonntag schon so, als ich diese Worte gelesen habe und als wir die zusammen durchgegangen sind, da war das schon fast zu viel, um das zu verkraften, weil das so wuchtig und so gewichtige Worte sind. Aber sie können uns helfen, einen anderen Blick über uns selbst zu bekommen. Und da sind wir an der Wurzel. Welche Sicht hast du von dir selbst? Wie siehst du dich selbst? Es gibt drei Möglichkeiten, wie du dich selbst sehen kannst. Die erste Möglichkeit ist, dein eigenes Selbstbild danach zu fragen, wie ich mich fühle, was ich an mir selbst wahrnehme, was ich für Gedanken über mich habe, was ich an mir beobachte, meine Stärken, meine Schwächen, wie ich mich selbst bewerte auf einer Skala, vielleicht geprägt durch Erziehung, durch Erfahrung, durch Erlebnisse, die ich gemacht habe. Mein Selbstbild. Jeder von uns hat ein Selbstbild, auch ich. Das ist eine Möglichkeit, wie wir uns selbst sehen können. Eine zweite Möglichkeit, wie wir uns sehen können, ist, wie andere uns wahrnehmen. Und dieses Bild, wie andere uns wahrnehmen, kann sehr stark zusammenhängen mit dem Bild, wie wir uns selbst wahrnehmen. Das bedingt sich manchmal. Zum Beispiel, wenn eine Mutter einem Kind sagt, hey, du machst das gut, du schaffst das. Du könntest vielleicht hier dies oder jenes noch ein bisschen besser machen, aber du schaffst das. Dann denkt das Kind von sich selber, oh, ich schaffe das. Hey, meine Mama sagt, ich schaffe das, dann schaffe ich das auch. So ist es, dass wir, wenn wir Kinder sind, ganz stark davon abhängen, was andere über uns sagen und wie andere uns sehen. Das ist normal, dass das unser Bild von uns ist. Wie sieht meine Mama mich, mein Papa, unsere Geschwister, die Lehrer, die Freunde, die Erfolgserlebnisse, die ich gemacht habe, die Zeugnisse, die ich bekommen habe, die Ausbildung, vielleicht auch, was der Arzt sagt, was ein Therapeut sagt. Wie andere über mich sprechen, wie andere mich sehen, das bestimmt uns sehr stark. Was uns vermittelt wird. Und erst später dann in der Pubertät, denke ich mal, dass es da so losgeht, dass man dann langsam ein Bild von sich selbst entwickelt, was auch etwas abweichen kann von dem, wie andere einen sehen. Das sind die ersten beiden Möglichkeiten, wie ich mich selbst sehe, wie andere mich sehen, aber ich kann mich auch sehen, wie Gott mich sieht. Das ist die dritte Möglichkeit und das ist ein Bild, was Gott von mir hat, wo man zuerst gar nicht drauf kommt. Man denkt, naja, wie ich mich fühle, wie ich mich selbst wahrnehme oder auch wie andere mir das spiegeln, so bin ich halt. Nix da. Da gibt es noch einen dritten Weg. Das ist der Weg, wie Gott uns sieht. Und das wird jetzt interessant. Viele denken, dass so wie Gott uns sieht, das übereinstimmt mit dem, wie ich mich selbst sehe oder wie andere mich sehen. Das wäre aber naiv. Wir stellen fest, wenn wir Gott näher kennenlernen, dann ist das Bild, was er von uns hat, durchaus ziemlich verschieden von dem, was andere von uns haben und wie wir uns selbst sehen. Das kann im sehr Negativen so sein. Wir denken, wir sind ganz liebevoll und gütig und nett und freundlich und wir sind immer ehrlich. Und wir stellen fest, wenn wir uns Gott nähern, oh, ich bin ja gar nicht so ehrlich, ich bin ja gar nicht so liebevoll und so liebend anderen gegenüber, wie ich das immer dachte. Es kann aber auch ganz massiv im Positiven sein, dass Gott einfach unglaublich viel Gutes in uns sieht und für uns hat. Und das möchte ich gerne angucken. Es ist ein Kontrast, der hier vorgestellt wird. Ein zweifaches Bild, wie Gott uns sieht, einmal in Christus und einmal außerhalb von Christus. Und das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Epheser 2. Wir lesen das mal zusammen. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist ein Geschenk. Sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott sieht mich ganz anders. Gott sieht uns ganz anders. Wenn wir in seiner Heiligkeit und in seiner Reinheit blicken, wenn wir ihm gegenüberstehen, wir haben vorhin so etwas gesungen, wann erfüllt deine Herrlichkeit den Raum? Was würde dann passieren, wenn Gottes Herrlichkeit den Raum füllt? Ungeschützt ihr entgegenzublicken, Gottes vollkommener Reinheit und Heiligkeit und schierer Lebendigkeit würde uns umhauen, so wie Johannes, den Schreiber der Offenbarung, der Christus, dem erhöhten Herrn, begegnet ist und der wie tot umgefallen ist, so heißt es in Offenbarung 1. Oder so wie Jesaja, der wirklich Gott begegnet ist im Tempel und der absolut entsetzt war vor dieser Begegnung und nicht mehr sprechen konnte. So ist es, wenn sterbliche, unvollkommene, sündige Menschen vor einem heiligen, vollkommenen Gott stehen. Und so unterschiedlich ist das Bild, was wir von uns selbst haben können, wenn wir nicht Christen sind, von dem Bild, das Gott von uns hat. Als Nicht-Christ sagt Paulus hier an dieser Stelle, in diesen Versen, es kann wehtun, es kann unangenehm sein, wenn wir uns das jetzt nochmal anhören. Aber ich glaube, dass wir da nicht einfach drüber hinweggehen können. Als Nicht-Christ sieht Gott uns als unfrei an, als gebunden, als versklavt. Komisch. Wieso gebunden, wieso unfrei, wieso versklavt? Merkwürdig. Kann doch nicht sein. Es gibt doch Nicht-Christen, die sind wahnsinnig gesund und die sind frei und ich bin doch frei als Nicht-Christ, das ist doch egal und wahnsinnig moralisch, wahnsinnig gut. Und besser als viele Christen verhalten sich auch Nicht-Christen. Das ist auf jeden Fall so. Wie kann man dann sagen, ein Nicht-Christ ist unfrei, gebunden, versklavt? Hier, den Maßstäben dieser Welt, danach hattet ihr euch gerichtet, als ihr Christus noch nicht kanntet. Das sind Zeitgeisterscheinungen. Das sind einfach bestimmte Trends, nach denen man sich richtet, bestimmte Denkweisen, die an der Arbeitsstelle oder auch philosophische Systeme, die über die Jahrhunderte in unserem Unterbewusstsein nachwirken, sind einfach Gegebenheiten, mit denen wir hier jeden Tag leben, die uns beeinflussen, aber ohne Christus sind wir denen vollkommen ausgeliefert. So ist es hier ausgedrückt, in den Maßstäben dieser Welt. Und dann auch noch abhängig von den Mächten der unsichtbaren Welt, sagst du, na nu, was ist das denn? Wieso Mächte der unsichtbaren Welt? Ich bin doch mein eigener Herr. Ne? Also komisch, wieso sollen da andere Kräfte sein? Unsichtbare Kräfte, die mich beeinflussen, das kann doch nicht sein. Aber lass es einmal so stehen. Versuch es mal auszuhalten. Dass es tatsächlich unsichtbare Kräfte gibt, die einen beeinflussen, auch Christen beeinflussen und auch an Christen zerren, aber Nicht-Christen sind sozusagen zu Hause in ihnen und merken es gar nicht und fühlen sich total frei, sind aber in Wirklichkeit gefangen von unsichtbaren Kräften, die Einfluss haben auf die Gedanken, auf die Gefühle. Diese Kräfte, die wirbeln so Unsicherheiten auf im Inneren und die machen viele Dinge durcheinander im Leben. Und du denkst aber, es ist alles super. Dabei ist innerlich ein einziges Chaos und ein Durcheinander. Und manchmal dann auch trägt sich das nach außen. Und du denkst, ja, wieso? Ey, alles locker, alles cool. Ich bin psychisch stabil. Ich bin gesund. Ich bin anerkannt im Beruf. Aber von Mächten, unsichtbaren Kräften beeinflusst in einer Weise, dass die Bibel sagt, du bist ein Gefangener. Ein Getriebener, ohne Christus. Und manchmal merkt man das auch. Und keine Bemühung, keine Therapie hilft, um frei zu werden. Das Dritte, es ist unangenehm, aber wir können es nicht übergehen. Das Dritte, was Paulus hier schreibt, ist, ohne Christus ist ein Mensch ein Getriebener der eigenen Natur. Das steht in der Luther-Übersetzung des Fleisches. Und bei Fleisch denken manche Menschen, das sind irgendwelche sexuellen Begierden, denen man dann folgt und ausgeliefert ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern der Begriff Fleisch meint unser Ego selbst, unsere Ego-Natur. Eine in uns gekrümmte Natur, sodass wir immer nur auf uns selbst zurückgeworfen sind. Unseren eigenen Vorteil suchen. In uns selbst. Darum geht es hier an dieser Stelle. Deswegen, das ist hier die Übersetzung der neuen Genfer Übersetzung. Wir folgen unseren selbstsüchtigen Gedanken und denken, wir sind frei. Wir sind in Wirklichkeit eine Marionette außerhalb von Christus. Es ist unverschämt, oder nicht? Das würde doch keiner so sagen. Das kann man doch nicht laut aussprechen. Keiner würde sich doch so sehen. Das ist doch ein wirklich negatives, ein schlechtes Bild, was hier entworfen wird von Menschen ohne außerhalb von Christus. Aber wie wir das schon häufiger gesagt haben, wir müssen die schlechte Nachricht unbedingt verstehen, bevor wir irgendwie erkennen können, was an der guten Nachricht gut ist. Das Ergebnis ist, als Gefangene, als Unfreie, außerhalb von Christus, stehen wir unter Gottes Zorn. Es gibt so etwas wie einen gerechten Zorn Gottes. Nicht willkürlich, nicht aus dem Affekt heraus, Gott ist wütend. Oh, Mensch, ey, die sind weggelaufen von mir. Ich bin jetzt wütend, ich bin jetzt hier ganz eifersüchtig und ich bin ausgeliefert meinen Emotionen. So ist es nicht gemeint, sondern es ist ein Gerichtsurteil. Ein gerichtsgerechter Zorn. So ist es gemeint. Unter dem Urteil Gottes zu stehen, das ist das Ergebnis. Gottes Wort sagt es, das Bild von uns selber außerhalb von Christus mag total stabil und gesund und glücklich sein. Wir mögen sogar glücklich sein. Es gibt glückliche Menschen oder relativ glückliche Menschen außerhalb von Christus. Würde man doch nie so sagen, würde man doch nie so sehen. Und Gottes Wort sagt uns, so ist das. So ist das. So ist eine Welt ohne Gott, eine autonome Kultur, manipuliert und auf der Suche, das immer zu erfüllen, was das Ego selbst einem sagt. Ausgeliefert den Mächten, die in dem Luftbereich herrschen, Kräfte, die einen bestimmen. Gedanken, Gefühle, Deutungen deines Lebens, so wie die ersten Menschen, sollte Gott wirklich gesagt haben, sollte es Gott überhaupt geben, sollte ich überhaupt jemals was mit Gott erlebt haben. Und du glaubst diesen Gedanken. Du glaubst einfach diesen Gedanken. Du nimmst das unkritisch einfach so hin und hast diese ganzen misstrauischen Gedanken gegenüber Gott und du glaubst ihn einfach. Ausgeliefert. Unfrei, gebunden, versklavt, lebt in Übertretungen und in Sünde unter dem Zorn Gottes und zusammengefasst das Ganze. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Ein Rebell, rebellische Natur und eine Versagernatur. Und zusammengefasst tot. Wieso tot? Wieso ist man außerhalb von Christus tot? Ich kann doch springen, ich kann doch laufen, ich kann doch gehen. Ich brauche doch nicht Christ sein, um irgendwie lebendig zu sein. Ich bin doch lebendig. Ja, natürlich. Natürlich ist man lebendig im biologischen Sinne und auch im psychologischen Sinne und in verschiedenerlei anderen Hinsichten ist man lebendig als Mensch außerhalb von Christus. Aber in diesem Fall bedeutet tot zu sein, tot für Gott. So wie man auch sagt, du bist für mich gestorben. Was bedeutet das, wenn einer sagt, du bist für mich gestorben? Das bedeutet, der Kontakt ist abgebrochen. Es gibt keine Empfänglichkeit mehr. Es gibt keine Empfindsamkeit mehr für den anderen. Es gibt keine Verbindung mehr. Der Kontakt ist abgebrochen. Das heißt, tot für Gott. Ihr wart tot für Gott. Außerhalb von Christus wart ihr tot für Gott. Das ist die Zusammenfassung. Ihr mögt glücklich gewesen sein. Ich meine, ich weiß es nicht genau. Kann ja sein, dass eine Leiche im Sarg glücklich ist. Kann ich nicht beurteilen. Zufrieden. Kann auch gut sein. Aber tot. Leute, sehen wir Menschen so? Sehen wir das so? Können wir uns das vorstellen, so ein Bild zu haben von Menschen? Das ist doch etwas heftig. Es ist doch schwer zu ertragen. Aber ich möchte dich gewinnen, dich für dieses Bild zu öffnen. Ich möchte dich dafür gewinnen, dich in dieses Licht dieser Aussagen zu stellen. Ich möchte dich gewinnen dafür, dem zuzustimmen. Und zu sagen, Gott sagt, so ist es. Und ich möchte dich gewinnen, wenn du Christ bist, dich daran zu erinnern, wovon du gerettet worden bist, wovon du befreit worden bist, wohinein du versetzt worden bist. da hineinzuschauen in den Schacht, in das Grab, aus dem du herausgerufen worden bist, aus dem dich jemand befreit hat, um dann deine eigene Dankbarkeit und dein eigenes Glücklichsein und dein eigenes Genießen in Christus wach und frisch zu halten. Denn wenn man es nicht wach und frisch hält, wenn man nicht ab und zu mal sich erinnert, wo man herkommt, dann wird das schal und selbstverständlich und normal, das Christsein. Wir haben es ausführlich angeguckt, das Bild, was Gott hat von einem Menschen außerhalb von Christus. Jetzt das große Aber. Eins der schönsten Wörter der Bibel. Aber Gott. Hier sehen wir etwas völlig anderes. Etwas völlig anderes vor Augen. Und auch hier stimmen nicht unsere Gefühle, unsere Gedanken, wie wir uns selbst sehen, das ist nicht das Entscheidende. Ob wir uns christlich fühlen oder ob wir uns besser fühlen, als bevor wir Christ waren, das spielt alles gar keine Rolle. Es geht darum, wie Gott uns sieht in Christus. Und die Frage, ob du dich selbst in Christus sehen kannst. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, wörtlich steht hier was ganz Süßes, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass Paulus irgendwie niedlich war im gewissen Sinne jetzt, also nicht falsch verstanden, aber er hat einen ganz süßen Ausdruck dort gebraucht, und zwar steht dort mit seiner vielen Liebe, wörtlich. Mit seiner vielen Liebe. Ist das nicht fantastisch? Warum hat Gott etwas überhaupt getan mit toten Leuten, die abgeschnitten, abgetrennt, die keinen Kontakt hatten mit Gott? Warum hat er überhaupt was gemacht? Wegen seiner vielen Liebe. Seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Auch uns, die wir tot waren. Ach ja, stimmt, wir waren ja selber auch tot. Ha, Mensch, Wahnsinn. Wir waren tot in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Auferweckt und habt einen Platz in der himmlischen Welt bekommen. Ihr habt eine neue Zuordnung. Es ist wirklich etwas ganz neu geworden. Früher war es anders, jetzt ist es so. Das hängt nicht davon ab, wie du dich selbst siehst. Das hängt davon ab, wie Gott dich sieht und was Gott getan hat. Was er dir geschenkt hat. Es hängt nicht davon ab, von eigenen Leistungen, wie es hier noch deutlicher betont wird. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Er hat, ihr seid, ihr wurdet. Das ist Gottes Geschenk. Wir sind. Ach ja, wir waren früher tot. Jetzt hat er uns lebendig gemacht, durch Gnade. Es ist kein Wort die Rede davon, von Entscheidung, von Lebensübergabe, von einem guten christlichen Leben, von einem Besserwerden. Es ist überhaupt keine Rede davon, was irgendeiner von uns getan hat. Aber Gott, das ist hier das Thema. Und ein Platz in der himmlischen Welt heißt, dass wir in Christus, in ihm schon einen Platz haben. Das heißt, wir haben dort Sitz und Stimme schon in der himmlischen Welt. Wir sind nicht selber da, wir sind ja hier. Wir sehen uns ja jetzt auch. Wir haben ja hier Gemeinschaft. Aber wir haben schon sozusagen wie ein Abgeordneter. Christus ist für uns wie ein Abgeordneter. Sitz und Stimme in der himmlischen Welt. Er spricht für uns, tritt für uns ein, vertritt unsere Interessen. Jetzt. Das ist der Ort in Christus, in den wir hineinversetzt worden sind, in Lebensgemeinschaft mit ihm. Ihr seid herausgerissen. Es hängt nicht von dir ab. Sieh dich in Christus. Ja, aber ich fühle mich gar nicht so. Mir geht es so schlecht. Moment, stopp. Okay, das nehme ich ernst. Das ist in Ordnung. Aber das ist hier nicht das Thema, wie du dich fühlst. Ich wünsche mir auch, dass du dich nicht schlecht fühlst. Ich wünsche dir das. Aber das ist nicht das Thema. Verlass dich auf sein Wort und seine Wahrheit. Aber Gott. Und genieße es, in Christus zu sein, in Lebensgemeinschaft. In Christus heißt, in Lebensgemeinschaft mit Jesus zu leben. Genieße das. Sei glücklich darin. Halt das frisch. Erinnere dich, wo du hergekommen bist, wie tief das Loch war, in dem du gesteckt hast. Als geistlich toter Mensch. Eine kleine Anekdote dazu vielleicht als Veranschaulichung. Ein Autofahrer aus USA, der nur gewöhnt war, Automatikautos zu fahren. Er machte Urlaub in Irland und hatte ein Mietauto mit einer Gangschaltung, kam da überhaupt nicht mit klar, blieb an einer Kreuzung, an einer roten Ampel hängen und kam einfach nicht mehr weiter. Es wurde mehrmals wieder gelb und grün und nochmal rot und wieder gelb und grün und nochmal rot, gelb und grün und naja, der Stau, der setzte sich sofort und dann stieg irgendwann mal der Autofahrer hinter ihm aus und klopfte an die Scheibe, ein Ire, und sagte: Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber warten Sie auf einen bestimmten grünen Farbton? Also, so kann es auch mit uns sein. Also, guck mal, Leute, es ist doch unglaublich. Dir ist vergeben. Gott hat es ohne deine Hilfe geschafft. Du bist gerettet. Du darfst es wissen. Du bist für alle Zeit als nicht liebenswerter und als nicht anerkannter, unter dem Zorn Gottes stehender, bist du anerkannt, bist du geliebt, ist dir vergeben. Das ist doch der riesige Kontrast. Also, wartest du auf eine bestimmte Grünschattierung oder wie? Es ist. Also, genieße es, sei glücklich in Jesus. Lockere dich auf. Warte nicht auf noch einen anderen grünen Farbton. Jesus, ich kann nichts dafür. Du hast mich bejaht, du hast mich geliebt, du hast meinen Fluch, meine Sinnlehre am Kreuz getragen und annihiliert, das heißt zunichte gemacht. Wir sind auferweckt, wir sind lebendig gemacht, wir sind frei, wir sind österliche Leute. Wir wagen das gar nicht, wir trauen uns das gar nicht, so zu sehen, wie Gott uns sieht. Bei uns kommen Minderwertigkeitsgefühle hoch, Schuldgefühle, Empfindungen, aber in Christus, da ist der Ort der Annahme, der Liebe. Und wie kannst du jetzt diesen Wechsel erleben? Wie kannst du von dem Bild, wie Gott dich als Nichtchrist sieht, und ich denke, vielleicht ist das für einige jetzt ganz wichtig heute Morgen, die noch nicht in Christus sind, die noch nicht diese Verbindung und diese Lebensgemeinschaft mit Jesus eingegangen sind. Wie kannst du von dem Bild, wie Gott dich sieht, außerhalb von Christus, wie kannst du in Christus hineinkommen? Es ist ganz einfach, indem du sagst: Danke, Herr. Es ist nichts anderes. Indem du seine ausgestreckte Hand ergreifst und sagst: Dankeschön. Was anderes gibt es nicht. Du kannst nichts dafür tun, schaffen, obwohl wir immer diesen Drang haben. Ich muss was schaffen, ich muss was tun, ich muss was machen. Was mache ich denn nun bloß? Am Ende einer Predigt auch immer. Was sollen wir denn machen? Ja, genießen, glücklich sein darin. Danke, Herr. Und wenn du schon gläubig bist, dann lass dich einen Schritt tiefer fallen in Gottes Gnade. Das macht dich lebendig, das macht dich großzügig, das macht dein Humor wird wieder aktiviert. Weil manchmal habe ich das Gefühl, wo wenig Humor ist, ist wenig Gnade. Weil es ist bei mir auch immer so ein Zusammenhang. Wenn ich mich mit der Gnade Gottes beschäftige, auf einmal fallen mir wieder mehr Witze ein oder ich lache wieder mehr. Ich glaube, Humormangel ist manchmal Gnadenmangel. Aber die aktiviert den Humor in uns wieder. Und das macht uns lebendig. Das macht uns großzügig. Das macht uns klar. Und wie weit und wie tief und wie mächtig ist Gottes Tun an dir, das zu erkennen, das zu erfahren. Das zu empfinden, das löst viele Dinge in uns. Und die alten Mächte des Ego-Selbst und dieses Zeitalters, von denen wir sonst, denen wir willenlos ausgeliefert waren, denen haben wir etwas entgegenzusetzen. Dieses, was die uns einreden wollen. Du solltest, du musst, du brauchst, du darfst nicht, du kannst nicht. Wir müssen diesen Mächten nicht mehr folgen. Es ist sein Werk und Vers 10, dieses Wort hier ist ein ganz wunderschönes Wort, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Dieses Wort bedeutet Kunstwerk eigentlich. Es ist was anderes als irgendeine Leistung oder etwas, was wir geschafft haben, sondern Kunstwerk. Man könnte sagen, du bist ein schönes Gedicht Gottes. Ein Gedicht, ein Kunstwerk. Nicht nur befreit vom Zorn Gottes, sondern auch ein Kunstwerk, verwandelt durch Gottes Liebe. Und du kannst aktiv in dieser Gnade und in dieser Liebe zufrieden sein und Gutes tun. In Jesu Namen. Amen.